Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht. Ein alter Studienkollege hat letztens auch zu diesem Thema gepredigt. Deswegen wollte ich nicht mit euch darüber sprechen. Das Thema hatte ich vorher schon auf dem Herzen, aber ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, ob ich das wirklich bringen soll, ob ich darüber wirklich drüber sprechen möchte, weil ich denke so, ich bin jetzt nicht so oft da und dann komme ich lieber so mit so richtig, weißt du, wo man sagt, boah, ja, so richtig tollen Predigten um die Ecke. Und da überlegt man sich ja, da kann man sich auch die Top 10 raussuchen, die man so hat oder so, ja. Und es gibt auch so ein paar Themen, da reden wir nicht so gerne drüber. Und er sagte zu dem Thema, ja, wir fangen heute eine Predigtserie an über das Thema, wo wir nicht drüber reden wollten. Und so ging es mir auch, als ich über dieses Thema nachdachte, so, es gibt bessere Themen, es gibt erbaulichere Themen, es gibt ermutigendere Sachen. Und ich habe echt die ganze Zeit hin und her überlegt und habe aber trotzdem den Impuls gehabt, darüber mit euch zu sprechen. Und es geht um das Thema Leid. Ja, das Thema Leid ist ja so ein schwieriges Thema für alle, für jeden von uns, weil wir jeder ist davon betroffen und wir reden nicht so gerne darüber, weil es ist auch sehr schwierig, dieses Thema. Ja, es gibt ein großes, in der Theologie spricht man über die Theodizee-Frage. Ich weiß so, ich habe mich damals in meinem Theologiestudium, habe ich mich diesem Thema gestellt und gesagt, darüber schreibe ich eine Arbeit über die Theodizee-Frage. Und das ist echt ein harter Brocken. Ja, wenn du über das Leid sprichst, wenn du dir über das Leid, wo kommt das Leid her, wie über die Gerechtigkeit, wie kann es einen Gott, guten Gott geben, der dich liebt, wenn du all dieses Leid in dieser Welt siehst oder all das Leid vielleicht auch in deinem eigenen Leben erfährst. Und jeder von uns erfährt ja irgendwo Leid. Zumindest geht es mir so. Ja. Als Kinder, als Erwachsene, wenn wir älter werden, alle von uns erleben in irgendeiner Art und Weise Leid. Das mag bei jedem anders aussehen. Bei der einen ist es Krankheit, bei anderen ist es vielleicht der Tod, der Verlust, ist es eine zerbrochene Ehe. Es kann auch sein, dass einfach finanziell oder ja, Beziehungen auseinandergehen. Leid kann so viele Facetten haben, ja. Und Leid ist halt etwas, wo wir nicht gerne drüber sprechen, weil es uns manches Mal auch an den Rand bringt und die Frage stellen lässt, Gott, wieso? Gott, du bist doch ein guter Gott. Ich denke, du liebst mich, du meinst es gut, aber wieso passiert mir gerade das? Jesus sagte in Johannes 16, Vers 33, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht ermutigen, ich habe diese Welt besiegt. Jesus selber, das ist ja so ein Bibelvers, ne, den klammern wir auch gerne aus. Und da gibt es viele Bibelstellen in der Bibel, wo die Bibel spricht ganz oft über das Thema Leid. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Das Buch Hiob ist nicht gerade mein Lieblingsbuch in der Bibel. Es ist ein echt schweres Buch und da geht es ja wirklich richtig ins Eingemachte. Ja, wo man, und es gibt so viele Stellen auch in der Bibel, von vorne bis hinten, wo immer wieder dieses Thema aufgegriffen wird. Aber auf der anderen Seite, auch wenn es so unangenehm manches Mal ist, macht es uns Gott doch auch irgendwo, bringt Gott uns das so nah, er ist so menschlich oder er ist so realistisch, er ist so nah an uns dran, dieses Thema Leid, das was uns betrifft, wo wir auch alle durchgehen, Gott klammert dieses Thema nicht aus und sagt nicht, stell dich nicht so an, nein, die Bibel ist total lebensnah und total realistisch, aber wie es so ist, wir sprechen halt nicht so gerne darüber. Wir verdrängen es und es geht uns allen so in der Gesellschaft, aber auch als Christen, dass wir dieses Thema gerne von uns wegdrücken. Wir reden lieber über die Sonnenseite, über die tollen Sachen, über die guten Sachen. Und wenn das Thema Leid aufkommt, da bleiben ganz schnell die Worte im Halse stecken. Da kommen die Fragezeichen. Und ich weiß, wie schwer das ist als Christ manches Mal. Du glaubst an einen guten, gerechten, liebenden Gott, der es gut meint mit uns. Aber dann kommt die Härte des Lebens und trifft uns mit voller Breitseite. Und dann stehst du da, aber als guter Christ weißt du, ich kann das jetzt nicht sagen. Aber alles in dir drinne sagt, Gott, wieso? Wie kann das sein? Und unser Glauben kann so ins Zweifeln kommen. Unser Glauben kann so ins Wanken kommen. Unser Bild von Gott kann so einen riesen Riss bekommen von unten nach oben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und dass wir eine klare Sicht und Verständnis davon haben und dass wir etwas haben, an dem wir uns festhalten können. Und dass, wenn Leid kommt, und das Leid, ich sag's dir, egal wie viel Geld wir in die Hand nehmen, die nächste Falte kommt. Egal, was wir tun, egal, was wir unternehmen, egal, wie viel wir uns anstrengen, Leid wird unser Leben kreuzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ein festes Fundament haben, worauf wir stehen können, dass, wenn das Leid dann da ist, wenn der Schmerz kommt, wenn die Enttäuschung kommt, dass wir etwas haben, woran wir uns festhalten und sagen: Aber trotzdem, wie Paulus, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Leid, nicht so angenehm, aber Realität. Das Problem beim Leid ist ja, dass Leid kann unser Leben niederringen. Oder, und das ist die Chance, die Leid hat, Leid kann uns ganz nah an Gottes Herz ziehen und zu Gott bringen und uns näher zu Gott bringen. Die Frage ist nur, wenn Leid uns trifft, was passiert? Zieht es uns den Boden unter den Füßen weg, lässt, dass wir uns von Gott entfernen, dass wir den Glauben verlieren, dass wir resignieren oder dass wir zu Gott, dass wir näher zu Gott kommen? Und das ist nicht eine Sache von wegen, ja, dass wir dann sagen, ja, er hat es halt nicht gepackt. Ja, sie hatte kein richtiges Fundament. Ich glaube, das kann jedem von uns so gehen. Keiner weiß, bevor das Leid uns trifft, wie wir damit umgehen. Wir können alle unsere Meinung haben, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist es immer so eine Sache. Aber ich glaube, dass die Bibel uns ein paar Antworten gibt und uns ein paar Dinge mit auf den Weg gibt, um durch dieses Leben zu gehen und mit dem Thema Leid umzugehen. Und bei jedem sieht Leid ganz anders aus. Eine meiner Lieblingsgeschichten der Bibel, das ist die Geschichte von Josef. Meine Mutter sagt, wir hatten früher noch, da gab es noch Schallplattenspieler, und wir hatten eine Schallplatte von Josef, die biblische Geschichte von Josef, und ich habe die rauf und runter gehört, stundenlang. Ich habe die täglich mehrfach gehört. Ich habe mir diese Geschichte angehört in meinem Zimmer damals als kleiner Stöpsel, und ich habe diese Geschichte geliebt. Aber Josef, wenn du dir die Geschichte anschaust von Josef, das ist jetzt nicht gerade so, dass er so ein tolles Leben geführt hätte und das war jetzt so spektakulär und so toll. Es war echt ein dramatisches, eine krasse Geschichte. Der hat so viel Leid ertragen müssen. Der musste so viel einstecken. Der musste durch so viele Täler gehen. Eigentlich ist es keine erbauliche Geschichte, wenn man den Ausgang nicht kennt. Und wenn du dich hineinversetzt, wie es Josef erging, ich meine, Josef, man muss es so sagen, Josef war ein kleiner, arroganter Stöpsel, ja. Er war der Lieblingssohn seines Vaters. Ich glaube, er hat die Nase ein bisschen höher gehalten als die anderen seiner Geschwister. Und er wusste, ich bin's. Ja? Er war ein schöner, beliebter Junge. Er wusste immer, bei Papa, ich krieg alles, ja. Er wurde immer bevorzugt. Und ich glaube, er hat das seine Brüder echt nicht nur einmal spüren lassen, ja. Und er war schon ein bisschen arrogant, er war schon ein bisschen hochnäsig, vielleicht war es auch einfach nur, weil er jung war, aber er war jetzt nicht einfach nur der tolle Sunnyboy, ja, und er war auch dementsprechend unbeliebt bei seinen Brüdern. Und ich meine, wie kommt er auf die Idee, zu seinen Brüdern zu sagen: Jungs, ich habe einen Traum gehabt, eines Tages werdet ihr euch mal vor mir verbeugen. Ihr werdet auf die Knie gehen, ihr werdet mir dienen. Ich werde irgendwann der Big Boss sein hier von wegen. Ich bin zwar der Jüngste, aber hey, Leute, ich werde irgendwann hier das Sagen haben. Ich meine, wie doof kann man sein, das zu seinen Geschwistern zu sagen, ja? Die eh schon total nicht gut auf ihn zu sprechen sind. Ich glaube, wenn die Familienfeiern hatten so und Josef kam da rein, dachten die schon, oh, jetzt kommt da der Spinner. bin da schon wieder rein. Und ich meine, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ne? Aber Familien sind ja auch, da geht's ja auch nicht immer so herzlich und so schön zu, ja. Da gibt's auch Rivalitäten zwischen den Geschwistern, ja. Und manches Mal ist es ja, wenn dann Familien zusammenkommen, so an Weihnachten oder anderen Familienfesten, so, da dauert's ja nicht lange, ja. Das kann manchmal nur eine Stunde dauern oder maximal einen Tag und dann kommen schon die ersten Reibereien. Da kommen schon wieder alte Geschichten auf den Tisch. Da ist man schon wieder genervt. Boah, die alte Zicke, ne? Boah, hätte ich das gewusst, ich wäre zu Hause geblieben. Ich wäre gar nicht hergekommen. Ich muss mir jedes Mal, muss ich mir den Mist anhören von meinem kleinen Bruder, ne? Jedes Mal dasselbe. Geht's euch auch so? Ist nur in meiner Familie so. Aber es ist auf jeden Fall, Familien sind echt nicht so einfach, ja? Und wenn du dann Geschwister hast, ich habe eine große Familie, ja? Ich habe einige Geschwister und wenn wir da zusammenkommen, da, ne, da ist dann schon viel Potenzial, wo man sich dann auch auf den Keks gehen kann. Und es gibt auch viele Geschichten, wo man denkt so, oh echt, ey, muss ich mir das geben? Ey, ich glaube, nächstes Jahr spare ich mir das Ganze hier. Man könnte so auch meinen, deswegen bin ich weggezogen. Nein, das war nicht der Grund. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Familien sind nicht immer so einfach. Und bei Josef war das genau dasselbe in der Familie. Aber der Große, der genervt hat, das war Josef. Josef war der allen auf den Senkel gegangen ist. Ja? Der war derjenige, haben sie gesagt, auf den können wir verzichten. Schickt den doch auf ein Internat. Da müssen wir uns den ganzen Kram von dem nicht anhören. Ja? Und dann kommt es ja richtig knüppeldicke. Josef kommt dann eines Tages, als seine Brüder unterwegs waren mit den Schafen und so, dann kommt er hin und wurde von seinem Vater dahin geschickt. Und jetzt musst du dir das reinziehen. Ich meine, du kennst jetzt, wenn du die Geschichte kennst, weißt du, wie sie ausgeht. Aber Josef wusste es nicht. Und jetzt stell dir vor, du kommst dorthin, sollst deine Brüder besuchen, ja? Keine Ahnung. Stell dir vor, du hast Geschwister, die studieren, keine Ahnung, in München. Und dein Vater schickt dich hin, sagt, hier, guck doch mal, hier, du hast jetzt gerade Ferien, fahr doch mal zu deinen Geschwistern und guck mal, wie es denen geht und so, besuch die doch mal und so. Und dann machst du dich auf den Weg, kommst da hin und deine Brüder, die sind nicht nur ein bisschen sauer auf dich, die sind nicht nur ein bisschen eifersüchtig, die sind nicht nur ein bisschen genervt von dir. Nein, die kriegen es kalte Kotzen, wenn sie dich sehen. Und guck mich nicht so fromm an, aber so war es doch. Die haben ihn gesehen und haben gedacht, dieses Punkt, Punkt, Punkt. Ich sag jetzt nicht, was ihr alle denkt. Und ja, und er kam dann dahin zu denen und was haben sie gemacht? Und da haben sie überlegt, wie können wir ihn eine reinwiegen? Wie können wir ihm, wir haben keinen Bock auf den. Wieso musst du uns auf den Keks gehen? Und dann schmieden sie den Plan und der eine sagt, weißt du, ich würde ihm am liebsten hier einen Kopf kürzer machen. Sie wollten ihn umbringen. Stell dir das vor, sie wollten den eigenen Bruder, es war nicht irgendeine kleine Rivalität, es war nicht nur irgendwie ein bisschen, dass die ein bisschen angepisst waren, dass die ein bisschen sauer waren, dass sie gesagt, meine Güte, die haben ihn gehasst. So sehr, dass sie ihm nach dem Leben trachten wollten. Und der einzige Grund, wieso das nicht passiert ist, ist, weil einer ihrer Brüder gesagt hat, Jungs, ey, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, mach ein bisschen langsam, atme mal tief durch. Ich weiß, mich nervt der Junge auch, ich würde auch am liebsten, aber ey, das können wir nicht bringen. Also so weit. Und er musste sie dazu bringen, jetzt, aber stell dir mal vor, er wurde ja nur in die Sklaverei verkauft. Stell mal vor, du fährst dann irgendwo ins Ausland mit und denkst so von wegen, ey, wie können wir hier meine Schwester loswerden? Ey, Mann, die verkaufen wir einfach. Merkt ihr, wie heftig diese Geschichte ist? Wir lesen die mal mit dieser frommen Brille. Aber wenn wir uns da mal richtig hineinversetzen in diese Geschichte, das ist so heftig. Sie wollten ihn erst umbringen und einer der Brüder musste sie davon abhalten. Und was machen sie? Sie verkaufen ihn in Sklaverei. Der Junge, der von Gott einen Traum hatte, du wirst mal eine wichtige Rolle spielen. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Er wird ja nicht nur in die Sklaverei verkauft. Später landet er im Knast. Er kommt ins Gefängnis und das war jetzt nicht so ein Gefängnis wie in Deutschland, wo du Satellitenfernseher hast und wo hast du einmal am Tag Freilauf und dann kriegst du so, und bei guter Führung kannst du mal übers Wochenende auch mal raus und die Familie besuchen gehen oder so. Nein, das war eine ganz andere Geschichte, das war ein ganz anderes Level. Er war im Kerker und zu der damaligen Zeit, da hat nicht jeder den Kerker lebendig verlassen.
Und er war im Kerker und es ging ja eigentlich nur bergab. Er hatte von Gott, hat er gesagt, hier, ich habe einen großen Plan mit deinem Leben. Und hat ihm einen Traum gegeben. Und er geht los, denkt so, joa, ist super. Und was passiert? Es fängt an, dass er in Familien verstößt, sie wollen ihn erst töten, dann verkaufen sie Sklaverei. Und dann denkt er, meine Güte, der ist schlechter, also schlimmer geht ja auch nicht mehr. Ach, auf jeden Fall geht's noch schlimmer. Du kannst auch nicht nur in Sklaverei, du kannst auch direkt in den Kerker wandern. Und die Treppe geht immer weiter runter. Es wird immer schlimmer, es wird immer heftiger. Und ich meine, da kommst du doch an den Rand deines Glaubens und deines Gottvertrauens, wo du denkst, Gott, hast du nicht gesagt? Hast du mir diesen Traum oder habe ich mir das eingebildet? Habe ich irgendwelche komischen Pflanzen gegessen? Irgendwie halluziniert? War ich auf Droge? Wo kommt das her? Vielleicht habe ich mir das auch alles nur selber eingeredet oder so. Fantasiere ich hier? Und du kommst auf einmal an den Rand des Glaubens und zweifelst daran, hat Gott überhaupt zu mir gesprochen? Und die nächste Frage ist, okay, klammern wir mal aus, ob Gott zu dir gesprochen hat, aber ich denke, Gott meint's gut mit mir. Ich denke, Gott ist an meiner Seite, er ist mein Versorger, er ist meine Hirte, er ist mein Beistand, er ist all das Gute, aber ich sehe hier nur Chaos, ich sehe hier nur Leid und Schmerz und Trauer und Verlust und ich sehe hier nichts Positives. Ich sehe nur, die Treppe geht immer weiter runter. Der Abstieg ist, wie weit soll es denn noch gehen, Gott? Und das Interessante ist, Josef, ich glaube, diese Gedanken kamen bestimmt mal. Aber bei all dem, wo seine Gefühle vielleicht all geschrien haben, Gott hat dich vergessen, Gott hat dich im Stich gelassen, Gott meint es nicht gut, der Traum, das hast du dir alles eingebildet. Trotz allem, obwohl sein Herz geschrien hat, hat er dran festgehalten, Gott meint es gut. Und das siehst du am Ende seines Lebens. Als Josef im Sterben liegt, ruft er seine Brüder zu sich. Da war kein Wort der Bitterkeit, da war kein Wort der Anklage, da war kein verbitterter alter Mann. Er hat ja auch nicht das verheißene Land gesehen, was Gott dem Volk Israel verheißen hatte. Er war in Ägypten, er war im Fremdlingsland, war er immer noch. Und dort ist er auch gestorben. Und er war völlig frei von allem negativen, bitteren, enttäuschten, desillusionierten. Er war völlig in Frieden mit Gott. Und er sagte zu seinen Brüdern am Ende seines Lebens, wenn Gott, vertraut darauf, Gott wird euch hier aus diesem Land herausführen. Er war nicht dabei. Aber er sagt auf dem Sterbebett zu seinen Brüdern, Jungs, Gott wird euch hier aus Ägypten herausführen, in das Land, was er unseren Vätern verheißen hat. Und dann sagte er nur eins zu ihnen noch, aber bitte denkt dran, wenn ihr geht, dann nehmt meine toten Gebeine mit. Josef war so im Reinen mit sich selber, er war so im Reinen mit seinen Brüdern, mit seiner Familie, die ihn umbringen wollten, die in die Sklaverei nach Ägypten verkauft haben. Und er war so im Reinen mit Gott. Er war nicht verbittert. Und Josef, der ja im Gefängnis war und der so viel Leid erlebte, und Gott holt ihn dann eines Tages, jahrelang ging es. Es war nicht ein paar Tage, so nach dem Motto, so ein Wochenendausflug im Staatsgefängnis, ja. So eine, mal zwei Wochen ein bisschen weniger essen, eine kleine Krippe oder so. Nee, es ging Jahre. Und was glaubst du, was das nagt an deinem Glauben? Und Gott holt ihn Jahre später, holt ihn raus. Und ich meine, die Geschichte, es ist so dramatisch. Da sind andere Gefangene und er wird ihnen zum Segen in seinem ganzen Leid, in dem, wo er anscheinbar von Gott, Familie, Freunden, von allen verlassen wurde, wurde er zum Segen für die anderen Gefangenen, die mit ihm im Kerker waren. Wo einige dabei waren, die garantiert zu Recht im Gefängnis saßen. Und er wurde zu ihrem Segen. Und er war derjenige, der im anderen sagte, du wirst freikommen. Gott hat mir gesagt, du wirst aus dem Gefängnis kommen. Aber hey Junge, wenn du rauskommst, denk dran, sag ihm, lass mich nicht vergessen. Gehst du raus, erwähnst mich nicht. Ja? Und Josef wird vergessen im Gefängnis. Er wird zurückgelassen und bleibt weiter als Gefangener. Und er hält trotzdem fest. Und irgendwann, Jahre später, holt Gott ihn raus. Er wird zum Großen, er wird jetzt sowas wie ein Premierminister. Und er bewahrt ein ganzes Land, eine ganze Nation. Menschen aus anderen Ländern kommen. Und er bewahrt sie vor dem sicheren Hungerstod, weil eine riesen Hungersnot ausbrechen würde. Das hatte Gott ihm gesagt. Und er Vorkehrungen treffen konnte, um die Menschen durch diese schwere Zeit hindurchzubringen. Aber wir wissen das, dass Gott ihn rausholt. Aber die Jahre, wo er im Gefängnis war und durch dieses tiefe Leid und Verlassenheit gehen musste, er wusste es nicht. Er wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich glaube, der hat oft gedacht, so von wegen, als er da im Brunnen saß, wo seine Brüder ihn reingeschmissen haben, dachten, ja, die holen mich bestimmt gleich raus. Doofer Jungenstreit, der ist ein bisschen eskaliert, aber hey, die holen mich gleich raus und dann essen wir zusammen und dann fahren wir nach Hause und hey, schwamm drüber. Stunden vergehen, als er im Brunnen hängt. Und dann kommen die ersten Zweifel und dann auf einmal holen sie ihn raus und denken, ey super, ey, lass uns nach Hause fahren, lass uns hier mal drüber reden. War dumm von mir, dass ich euch auch immer so aufs Brot geschmiert habe, dass ich hier der Große bin und so. Ist okay, vielleicht habe ich es auch verdient. Und er dachte wahrscheinlich, als sie ihn rausgeholt haben aus dem Brunnen, von wegen, okay. Aber was passiert? Er kommt aus dem Brunnen raus und kommt vom Regen in die Traufe. Er wird dann auf einmal verkauft in Sklaverei und denkt so, was für ein Film bin ich denn jetzt? Ich dachte, wir gehen jetzt zu Papa essen und wie? Und dann wird er auf ein Kamel geschnürt und so und dann ab in die Sklaverei. Und er denkt so, keine Ahnung, vielleicht dachte er, als sie da angekommen sind, ja, das war bestimmt ein Missverständnis, die schicken mich gleich wieder nach Hause. Und dann landet er irgendwann beim Potiphar und er dachte wahrscheinlich immer wieder so Situationen, wo er dachte, ja, Gott holt mich schon raus und jetzt wird's besser, jetzt wird's gut, Gott greift ein und es geht ja aufwärts und so. Und dann kam der nächste Nackenschlag. Kennst du das? Du bist mit Gott unterwegs, gehst durch den Alltag und auf einmal denkst du, ja, es sieht eigentlich ganz gut aus und dann psch, kommt der erste Nackenschlag. So, und du denkst, meine Güte, wo kommt das denn jetzt her? Ja, und dann denkst du, erholst dich gerade von dem ersten Schock und denkst so, hey Gott, du bist gut und holst mich hier und du segnest mich, ich merke, es geht aufwärts und zack, kommt von der nächsten Seite wieder ein Nackenschlag und denkst, was ist denn hier los? Kennst du das? Wenn eine Katastrophe die nächste jagt? Also ihr kennt das nicht. Alter, manchmal ist das Leben so. Du läufst von einer Katastrophe in die nächste und denkst die ganze Zeit, ja, Gott wird das schon irgendwo machen. Und du denkst gerade, die Sache wird besser, da ist das Licht. Am Ende des Tunnels so, es kommt alles zum Guten und du fängst schon leicht an, Gott zu preisen und zu danken und so. Und dann kommt von der anderen Seite, boom. Und du denkst, meine, was ist denn hier los? Ist was verkehrt? Und irgendwann, wenn das so eine Zeit lang geht, dann kommen dann die Fragen, oder? Da fängt man an zu zweifeln an sich selber. Habe ich was falsch gemacht? Was? Wieso? Gott, hallo? Hast du irgendwas vergessen? Gott, hier, hallo, das reicht jetzt langsam. Und es geht immer so weiter. Und ich glaube, so ging es Josef halt auch. Aber Josef hatte irgendeine innere Stärke in sich, die ihm half, durch dieses Leid hindurchzugehen, das alles zu ertragen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Gott uns schenken möchte, eine innere Stärke, die uns hilft, selbst egal wie es aussieht, egal was passiert, ihm zu vertrauen, Hoffnung und Zuversicht zu haben. Und Hoffnung und Zuversicht zu haben im Herzen, du kannst durch das größte Leid gehen. So viele Juden, die damals im KZ saßen, es gibt so viele Geschichten von Überlebenden, die Zeugnis gegeben haben, die durch so grausames Leid gegangen sind, was wir uns nicht vorstellen können, die in der schwersten Stunde ihres Lebens, die vielleicht Geschwister und Familienangehörige verloren haben, nicht die Hoffnung verloren haben, die trotzdem festhalten konnten an Gott, weil sie eine innere Stärke und Zuversicht in sich getragen haben, die über dieses Leid und über diesen Schmerz hinausging. Und wir haben, ich meine, in der Welt, wir haben ja nicht nur das Christentum, wir haben so viele Religionen und so viele Weltanschauungen und alle beschäftigen sich mit dieser Frage, wie gehe ich mit Leid um? Die einen sprechen davon, ja, das ist halt Karma, je nachdem, wie du durch das Leben gehst und wenn du viel Leid in deinem Leben hast und hat was mit Karma zu tun, wie du in deinem vorherigen Leben gelebt hast. Andere sprechen davon, ja, das ist alles nur Illusion und wir müssen uns von allem lösen und alle haben so verschiedene Ansätze und versuchen irgendwie eine Erklärung zu finden und einen Ansatz zu finden, wie der Mensch, wie wir mit Leid in unserem Leben umgehen können. Weil wenn wir nicht lernen, mit Leid umzugehen, kann Leid uns zerstören und kann Leid uns wirklich den Boden unter den Füßen wegreißen. Und das ist die wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen. Wie gehe ich mit Leid um? Welche Antwort habe ich auf dieses Thema? Früher im Mittelalter, die Kirchenväter, die sprachen noch davon, ja, Leid musst du einfach ertragen. Und umso besser du Leid erträgst, umso gottesfürchtiger bist du. Bis Martin Luther irgendwann auf den Plan trat und sagte, nee, das ist totaler Schwachsinn. Es geht nicht darum, dass du einfach nur Leid erträgst. Und das ist das, dass du damit deine Sünden abarbeiten kannst. Ja, es ist umso besser du Leid erträgst, weil Leid, das hast du verdient, weil du bist ein Sünder. Und Martin Luther hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Wir leben aus der Gnade heraus. Und Martin Luther kam mit einem ganz anderen Ansatz und sagte, das ist nicht die Antwort auf Leid und wie wir mit Leid umgehen müssen, sondern Leid, was mache ich damit in meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Wie begegne ich ihm? Welche Antwort habe ich darauf, wenn meine Ehe in die Brüche geht? Welche Antwort habe ich darauf, wenn Krankheit mich trifft? Wenn unerfüllte Wünsche in meinem Leben sind, wo ich jahrelang Gott gebeten habe und ich sehe um mich herum, wie Gott andere segnet. Ich habe Gott gebeten, dass Gott diese Krankheit von mir nimmt, dieses Leiden von mir nimmt. Habe gesehen, wie um mich herum andere Geschwister gesegnet worden sind. Die haben das um das Gleiche gebeten und sie sind gesund geworden. Sie haben auch den Wunsch gehabt, sie haben auch gebetet, Gott hat geantwortet, hat sie gesegnet. Aber ich bleibe auf der Strecke. Das ist auch Leid, das ist auch Schmerz, das ist auch Enttäuschung. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass Gott uns hier ein paar Dinge mitgeben möchte, die uns helfen sollen, mit Leid besser umgehen zu können. Jesaja 55, Vers 8 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Für mich ist das einer der wichtigsten Punkte, um mit dem ganzen Thema Leid richtig umzugehen. Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken. Was soll uns das sagen? Wir sehen nicht das ganze Bild. Wir verstehen Gott oft nicht. Wir wissen oft nicht den Grund, wieso manche Dinge in unserem Leben passieren oder nicht passieren. Und Gott möchte uns klar machen, Leute, meine Gedanken sind nicht eure. Manche Dinge sind im Nebel, manche Sachen sind ein Geheimnis. Und Gott, es ist nun mal so, Gott sagt uns nicht immer, wieso, weshalb, warum. Und Jesaja will uns sagen, hab Vertrauen, auch wenn du nicht verstehst. Gottes Gedanken sind größer. Auch wenn du den Sinn dahinter manches Mal nicht siehst. Gottes Gedanken sind höher, sind andere. Aber Gott meint es gut. Und das hat was mit Demut zu tun. Es hat was mit Demut zu tun. Es geht darum, dass wir verstehen, er ist Gott und ich bin Mensch. Sobald ich denke, Gott ist dafür da, damit ich, dass es mir gut geht, dass Gott mir ein tolles Leben macht und mir ermöglicht, bekomme ich ein ganz großes Problem mit dem Thema Leid. Weil das bringt mein ganzes Gottesbild ins Wanken. Aber wenn ich weiß und darauf vertraue und weiß, Gott, du bist größer, ich kann dich gar nicht greifen, ich kann dich manches Mal nicht verstehen, aber ich glaube und ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Darin kann ich Frieden finden und das kann mir Halt geben in manchen Dingen. Das ist keine philosophische irgendwie, ja, mir fällt halt nichts Besseres ein. Gott, nein, es hat damit zu tun, ich akzeptiere und ich erkenne an, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Aber ich weiß als Kind Gottes, dass auch wenn Gott Gott ist, er ist nicht irgendein Gott. Er ist kein Gott, der fern ist, sondern er ist ein liebender, guter Gott, der es gut meint. Und er zeigt es dadurch, dass Gott nicht gesagt hat, er lässt uns einfach allein zurück und lässt uns leiden. Gott wurde selber zum leidenden Gott. Ich verstehe auch nicht, wieso Gott Mensch wurde in der Person Jesu und stirbt. Jesus rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hatte, als er im Garten Gethsemane war, Jesus, und er wusste, es ist kurz vor der Kreuzigung, heißt es, er hat Blut und Wasser geschwitzt. Man weiß heute aus der Medizin, wenn Menschen unter ganz extremen Situationen sind, wo sie wirklich Angst haben um ihr Leben, ganz extreme Situation, kann es passieren, dass sie wirklich Blut und Wasser im wahrsten Sinne des Wortes schwitzen. Dass der Schweiß blutgetränkt sein kann. Das sind so, und jetzt stell dir mal vor, wir haben alle schon Angst und Furcht gehabt, wir haben alle schon geschwitzt, aber hast du schon so Panik, so Angst, so gelitten und so geschwitzt, dass du selbst, dass dein Schweiß mit Blut getränkt war? Und ich stelle mir die Frage, und jedes Mal, wenn ich das sehe, Jesus hat so gelitten, Jesus war getrennt von Gott, Jesus starb am Kreuz, und dann denke ich mir, wieso hat Gott das gemacht? Er kam herunter und litt selber. Er nahm unser Leiden auf sich. Klar, die Antwort ist ja, weil er uns liebte, weil er uns, ja, aber es ist doch so viel mehr. Er nahm unser Leiden auf sich. Er sagte, er hat sich mit unserem Leiden, was du leidest, immer, was wir leiden in unserem Leben, er identifiziert sich voll und ganz mit diesem Leiden. Er kam auf diese Erde und litt all das, was wir auch erleiden mussten und noch vieles Schlimmeres mehr. Und wenn ich diesen Gott sehe, wenn ich diesen Gott will, dann kann ich ihn nicht greifen, dann kann ich ihn nicht mit dem Kopf verstehen. Dann stehe ich manches Mal davor und sage, Gott, ich kann das alles vom Kopf nicht packen. Das ist zu groß für mich, das ist zu weit. Ich habe da so viele Fragezeichen. Aber ich glaube und vertraue dir, du meinst es gut. Deine Gedanken sind so viel größer. Auch in Josefs seinem Leben sehen wir, dass Gottes Gedanken nicht seine Gedanken waren, sondern er hat so viel größere und bessere Gedanken. Josef wusste nicht, dass der Weg nach Ägypten, wo er eine ganze Nation, 100.000 Millionen von Menschen vor dem sicheren Hungerstod retten würde, dass dieser Weg dorthin in den Brunnen, in die Sklaverei, in den Kerker, fast bis in den Tod gehen musste. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber Gott hätte ihn doch direkt nach Ägypten schicken können. Stimmt. Hätte Gott machen können. Ich habe mich manchmal auch gefragt, ja, wieso denn dieser Umweg? Aber
Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken. Gott geht manchmal so komische Wege mit uns und manches Mal verstehen wir sie erst ganz am Ende. Ich glaube auch, ganz ehrlich, manches werden wir erst verstehen, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sind. Da wird es uns wie Schuppen von den Augen fallen. Wir denken, meine Güte, ey, wie konnte ich so blind sein? Aber Gott, deine Gedanken sind größer, sie sind höher, sie sind weiter, du bist so viel weiser, du bist so viel besser. Deine Pläne sind so genial. Und das darf ich mir sagen, immer wieder, wenn ich durchs Leid und durch den Schmerz gehe. Ich glaube, es gibt bestimmt drei Wege oder drei Gründe, wieso Leid in unser Leben kommt, die wir bestimmt beantworten können. Wir können nicht bei jedem Leid eine Antwort darauf finden, glaube ich. Aber ich glaube, manches Mal, wenn Leid unser Leben trifft oder Schmerz, manches Mal ist es vielleicht wie Josef, dass Gott Leid in unser Leben kommen lässt, damit wir anderen zum Segen werden können. Josefs Weg zum Segen für Millionen von anderen Menschen ging durch das Leid. Und sein Leid wurde zur Linderung vom Leid einer ganzen Nation. Und manches Mal so, lass es mich anders ausdrücken. Ich war vor Jahren schon einmal verheiratet und meine damalige Frau hat mich verlassen. Und das war für mich, mir hat das völlig den Boden unter den Füßen weggerissen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, mir ist das auch passiert. Und ich weiß noch, ich saß damals mit einem Pastor zusammen und da war das alles noch ganz frisch und dann sagte er zu mir etwas und das werde ich nie vergessen. Er sagte, Sascha, wenn du da durchgegangen bist, egal wie schmerzhaft das jetzt ist, ich sage dir, du wirst mit ganz anderen Augen Menschen sehen, die durch ähnliches Leid und durch ähnlichen Schmerz gegangen sind. Damals hat mir das gar nichts gebracht und nichts gesagt. Das war so ein Schmerz, der so betäubend ist, dass du, aber Jahre später kam mir dieser Satz wieder in Erinnerung. Und weißt du, was dieser Schmerz in mir verändert hat oder wie er mich verändert hat? Ich sehe Menschen, ich konnte Menschen Jahre später ganz anders begegnen, die gescheitert sind in ihrem Leben. Er war eine viel größere Weite. Da war nicht dieses, manches Mal, wenn unser Leben so geraden Bahnen verläuft, wenn Menschen uns begegnen, die scheitern im Leben, da sind wir so schnell dabei. Hast nicht genug geglaubt, ne? Ja, war ja klar, dass du da, ne? Und dann gucken wir manches Mal so ein bisschen mit unseren heuchlerischen, unseren christlicher Brille und dann denken wir, du hast nicht genug geglaubt, du hast nicht genug gebetet, nicht genug gefasst, du hast dieses oder jenes nicht, du hast das noch nicht verstanden, du bist noch nicht reif genug und so. Und da haben wir so unsere, da verurteilen wir ganz schnell und sind oft auch mal so ganz schnell mit so Sprüchen dann parat. Oder uns lässt es so relativ kalt. Geh nach Hause, hast du gehört? Die lassen sich scheiden. Ja, guck, ich wusste schon immer, bei denen läuft es nicht richtig. Aber wenn du dann da durchgehst, durch so Leid und erlebst selber Leid, und das können auch andere Sachen sein, andere Verluste, anderen Schmerz, kann Gott es benutzen, um unser Herz zu weiten, uns barmherziger zu machen, um anderen Menschen, die selber nachher später unseren Weg kreuzen, die durch Leid und Schmerz gehen, auf eine ganz andere Art und Weise zu begegnen. Meine damalige Frau und ich, wir haben jahrelang versucht, wollten Kinder kriegen, konnten wir nicht. Was glaubst du, was das für ein Schmerz war? oft geweint, bitterlich geweint. Und jedes Mal, wenn Aufruf kam für Heilung, siehst du, wie andere geheilt werden, wie Gott anderen begegnet, Gebete hört und gehst nach vorne, wieder und wieder und wieder und Gott antwortet nicht. War ein anderes Pärchen bei uns in der Gemeinde, konnten auch keine Kinder bekommen. Ich erzähle jetzt mal ein bisschen ganz persönliche Sachen, aber ich glaube, damit ihr vielleicht mein Herz dahinter versteht bei diesem Thema. Und dieses Pärchen konnte auch keine Kinder bekommen. Am selben Sonntag, wir haben für uns beten lassen, sie auch. Nicht lange Zeit danach war sie schwanger. Meine Frau und ich, was glaubst du, wie es uns ging? Was glaubst du, wie manches Mal du Gott verflucht hast? Geschrien hast, geweint hast, kurz vorm Nervenzusammenbruch. Und das macht was mit dir. Und dann, Jahre später, irgendwann hast du dann Frieden geschlossen damit, hast gemerkt, du bist auch Familie, kannst Familie sein ohne Kinder, erfüllt, glücklich, haben wir ein Kind adoptiert. Hätten wir nie drüber nachgedacht. Und auf einmal wird aus dem Schmerz, den du erlebst, ein Segen für etwas, für jemand anderen, für ein Kind, das ohne Vater und ohne Mutter aufwachsen würde. Wir verstehen oft nicht, wieso etwas in unserem Leben passiert. Aber Gottes Gedanken sind höher und größer. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass Gott es am Ende gut meint. Dass Gott es am Ende gut meint mit uns. In Jesaja 43, Vers 2 heißt es, wenn du durch tiefe Wasser gehst oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Wir wissen nicht, wieso manches in unserem Leben passiert, aber Gott verheißt eines. Er sagt, auch wenn du mich nicht verstehst, auch wenn du die Situation nicht einordnen kannst, auch wenn du nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, wozu das alles gut sein soll, ich sage dir heute, mein Kind, mein Sohn und meine Tochter, wenn du durchs Wasser gehst, und wenn die Ströme um dich herum mit dich mitreißen wollen, wenn das Feuer lodert, wenn es brennt, wenn es schmerzt, ich sage dir, es wird dich nicht verbrennen. Die Fluten werden dich nicht ertränken. Du wirst nicht umkommen. Ich bin bei dir. Gott ist in unserem Schmerz, in unserem Leid, in unserem Fragen, in unserem vielleicht manches Mal auch, wo wir denken, Gott, wieso? Das ist kein Lobpreis aller, hey, ich bin so happy, Gott, du bist so gut. Dann sagt Gott, ist okay, aber ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und etwas, was passiert ist, wenn wir durchs Feuer gehen, das eine ist, dass manches Mal Gott Leid benutzt, damit wir dadurch für andere im Leid ein Segen werden, die durch ähnliche Dinge gegangen sind. Oder das Leid uns an Orte und in Situationen bringt, wie Josef. Aber manches Mal ist es Leid auch einfach so, dass Gott Leid nimmt, um an unser Herz zu arbeiten. Und das ist auch das, was Gott bei Josef getan hat. Diese arrogante Schnösel, der dachte, ja, Gott und ich, wir, ich bin der Große, ich bin der Hero. Und Gott ließ Josef durch das Leid gehen und hat jahrelang, hat er an seinem Charakter, hat er an ihm gearbeitet, damit er vorbereitet ist für das, was kommt. Und manches Mal ist Leid auch eine Chance für uns, die Gott nehmen möchte, um an unserem Herzen zu arbeiten, um uns zu verändern, ja, und um uns vorzubereiten für das, was kommt. Und das ist die Chance, die wir im Leid haben. Das ist die Chance, die wir als Kinder Gottes haben. Das ist eine Antwort, die wir auf Leid finden können, dass wir sagen, Leid ist nicht irgendetwas, was irgendwie plötzlich über uns kommt. Es ist auch nicht Karma, es ist nicht Schicksal, es ist nicht ein Abarbeiten von Sünde, sondern es ist die Chance, dass Gott an unser Herz kommt, dass Gott uns verändert und dass Gott uns vorbereitet für das, was kommt, dass Gott den Schmelzofen des Lebens nimmt, um die Schlacke abzutragen in unserem Herzen. Wie macht man Gold rein? Indem Gold erhitzt wird. Und dann wird die Schlacke abgetragen. Und das ist der Schmelzofen des Lebens in unserem Leben. Das ist nicht angenehm, das fühlt sich nicht gut an. Aber wenn ich darum weiß, dass Gott es gut meint, wenn ich darum weiß, dass Gott an meinem Herzen arbeitet und dass Gott mich nicht verbrennen lässt, dass Gott mich nicht sterben lässt, dass Gott mich nicht umkommen lässt, dass Gott mich nicht alleine lässt, kann ich darauf vertrauen und sagen, Gott, ich vertraue darauf, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe. Du meinst es gut, du bist bei mir, auch in meinem Schmerz, auch in dem Leid. Ich weiß, ich vertraue dir, ich danke dir, dass ich hiernach nicht derselbe bin wie vorher, dass ich werde weiter sein, mein Herz wird weiter sein, ich werde dich mehr verstehen, ich werde dich mehr lieben, mein Charakter wird verändert werden durch dieses Leid und durch das ich hindurchgehe. Danke, Jesus. Und das gibt mir Hoffnung, oder? Dass es nicht sinnlos ist, der Schmerz, den ich jetzt erlebe. Und ein Gedanke, und das ist für mich so, dass was ich mir immer wieder sage, kennt ihr alle, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Und das ist etwas, woran ich mich klammer, das ist der Anker, an dem ich mich festhalte. Und es ist nicht so, dass Gott einfach irgendwie Leid über unser Leben kommen lässt und dass Gott uns straft mit Leid. Ich glaube nicht an einen Gott, der uns straft. Gott benutzt manches Mal bestimmt Leid in unserem Leben und lässt es zu, um uns zu korrigieren, damit wir einen anderen Weg einschlagen, damit wir wie so ein Wecker, der klingelt, der sagt, ey, aufwachen, du bist vom Weg abgekommen. Aber ich glaube nicht, dass Leid etwas ist, wo Gott uns durch bestrafen möchte. Aber eine Sache, die ich mir immer wieder sage und vor Augen führen möchte, ist, alles muss mir zum Besten dienen. Und das bedeutet, dass Gott das Leid und den Schmerz, die Enttäuschung, die dir begegnet, in deinem Alltag, in deiner Familie, in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz, egal wo, dass Gott dieses Leid, Gott kommt hinein, nimmt dieses Leid und das ist seine Verheißung. Und er sagt, wir nehmen jetzt dieses Leid und ich kehre es um und dieses Leid soll dich nicht zerstören, dieses Leid soll dich nicht kaputt machen, dieses Leid soll nicht gegen dich sein, sondern ich nehme dieses Leid aus deinem Leben und ich kehre es um und es muss dir zum Besten dienen. Das ist eine Hoffnung, die wir haben. Das ist eine Hoffnung, die diese Welt nicht hat. Das ist eine Hoffnung, die dir keine andere Religion bietet, kein anderer Glaube, keine Philosophie, keine irgendetwas. Gott gibt uns seine Verheißung. Ich nehme deinen Scherbenhaufen, ich nehme deinen Schmerz, ich nehme dein Leiden und ich kehre es um, sodass es dir zum Segen werden muss. Dort, wo du gerade durchgehst, dort, wo du gerade leidest, ich möchte dir sagen, stell dich auf sein Wort.
erinnere Gott daran und halte dich daran fest und vertraue darauf, dass aus diesem toten Baum, aus diesem Schmerz, aus diesen Leiden, dieser Enttäuschung etwas Gutes werden muss. Es muss mir zum Segen werden. Das ist Gottes Verheißung an dich. Das ist Gottes Verheißung an dich. Wir wissen vielleicht nicht, wieso manches in unserem Leben passiert. Aber er meint es gut. Wenn wir durchs Feuer gehen, es tut weh. Wenn die Strömung uns umreißt und das alles an uns sagt, ich glaube, ich ertrinke. Ich bin bei dir. Ich weiß, er lässt mich nicht im Stich. Und wenn es weh tut, es mir den Atem nimmt und ich nicht weiß, wohin, weiß ich, es muss mir am Ende zum Guten dienen. Diese drei Dinge darfst du dir immer wieder sagen, dein Herz schreiben, dich daran erinnern. Gott, auch wenn ich es nicht verstehe, du meinst es gut, du bist an meiner Seite und am Ende muss alles gut werden. Und weißt du, was die größte Hoffnung ist? Ich meine, ich weiß, wir reden da nicht viel drüber, aber es ist Realität, auch wir als Christen wollen es immer wieder wegdrücken. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine lebendige Hoffnung, dass Jesus, wenn er wiederkommt, wenn wir sterben und zu ihm, spätestens dann wird jede Träne abgetrocknet werden. Und das ist nicht einfach nur ein toller Kalenderspruch. Das ist eine Hoffnung, den du nirgendwo finden wirst. Keine Religion, keine Philosophie, keine Weltanschauung. Nichts bietet diese Hoffnung. Denn wir haben eine Hoffnung. Dieses Leben ist nicht alles. Dieses Leben ist nur so ein Bruchteil von einer Ewigkeit. Von Hunderten, von Millionen, Milliarden Jahren haben wir 80, 90 auf dieser Erde. Aber der große Teil der Ewigkeit, der wartet auf uns. Am Ende wird alles gut. Das ist unsere Hoffnung. Darauf kann ich mich stellen, darauf kann ich vertrauen. Und das gibt mir Kraft, weil ich weiß, das ist nicht alles. Und das ist auch nicht etwas, was ich sage, wenn mir nichts anderes mehr einfällt. Nein, das ist eine Realität und das ist eine Kraft, die mir Zuversicht gibt, die ich nirgendwo sonst finden kann. Ich weiß nicht, ob der Gedanke dir gefällt, dass du wiederkommst wie im Karma und musst dein Leben immer und immer wieder durchleben und hoffentlich hast du aus deinen Fehlern gelernt und machst es besser. Ich finde die Version viel besser. Irgendwann ist das vorbei und dann werden wir in Ewigkeit mit Gott verbringen und Gott wird wiederkommen und wird diese Erde wiederherstellen. Er wird das Paradies wiederherstellen. Und wir werden hier auf Erden mit ihm im neuen Paradies leben. Wir werden nicht irgendwo in irgendwelchen frommen Sphären wie Engel rumgehen und die ganze Zeit nur singen, Kumbaya, my Lord. Nein, wir werden mit ihm, Jesus wird das Paradies wiederherstellen. Er wird diese Schöpfung, was er geschaffen hat, wird er wiederherstellen, so wie er es vor Anfang an gedacht hat. Da würde es, jede Krankheit würde er nehmen, jeden Schmerz, jeden Verlust, jede Träne würde er abtrocknen und wir werden mit ihm in Ewigkeit an einem perfekten Ort, wo nur Freude und Leben und in Fülle ist, werden wir mit ihm verbringen. Das ist so eine grandiose Hoffnung, so eine grandiose Aussicht und wenn ich das weiß, dann kann ich auch sagen, Gott, ich verstehe es gerade nicht. Aber eins weiß ich, du bist bei mir und am Ende wird alles gut.
Wollen wir noch aufstehen, zusammen beten?